Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Ultracycling-Podcast für Nachwuchstalente.
Mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser. Zumindest für Ultra-Ausdauersport-Verhältnisse ist ja 28 Jahre noch wirklich ein sehr junges Alter. Und unser heutiger Gast ist aber schon Stammgast bei den meisten Rennen, bei den meisten Ultracycling-Rennen am Podium oder zumindest in den Top 5.
Jetzt hast du mich gesehen, wie ich angesetzt habe zum Sagen, aber du hast gewusst, es kommt was Gemeines und hast gleich weitergeredet. Und vor allem aus der Sicht eines 40-Jährigen wirkt 28 gleich noch viel jünger.
Ja, nachdem wir eben keine Nachwuchstalente mehr sind, haben wir uns heute jemanden eingeladen, auf den diese Bezeichnung noch zutrifft.
Und jetzt soll ich gleich einen Namen sagen oder tun wir noch ein bisschen teasern?
Ich meine, das kann ich ja machen.
Ja, mach du's.
Unser heutiger Gast war schon zweimal Vizestaatsmeister im Ultraradsport, hat das Race Around Austria 1500 gewonnen, hat heuer das Race Around Austria auf der Extremdistanz am Podium beendet. Und die Liste ist sehr, sehr lang. Und heute bist du aus Salzburg zu uns gekommen und wir freuen uns, dass du da bist. Wir haben schon ein paar Mal über dich gesprochen und heute bist du endlich bei uns. Hi, Dominik Meierhofer.
Servus, danke für die Einladung.
Danke fürs Kommen, wir freuen uns sehr und starten wir gleich rein. Bist so jung, ich glaube, jetzt können wir aufhören mit dem blöden Witz, aber ich habe da die Liste vor mir mit deinen Ergebnissen und was uns immer besonders freut, erstes Ergebnis im Ultra, 17, 18, zweimal Glocknermann. Ein alter Bekannter, eins unserer absoluten Lieblingsrennen. Und es hat auch für dich die Karriere gestartet. Wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen und wann hat es dich zum Glocknermann verschlagen?
Also zum Radsport bin ich eigentlich übers Skifahren gekommen. Das heißt, ich war im Salzburger Kader und dann haben wir im Sommer Trockentraining ein Rennrad gebraucht. Ja, habe ich jetzt Ostern ein Rennrad gekriegt und dann bin ich im Winter gar nicht mehr auf die Ski, sondern gleich durchgefahren mit dem Radl. Und habe dann ja so U17, Junioren, U23 noch die Lizenzrennen gefahren. Dann ist die Matura gekommen. Dann war einmal ein Jahr Pause, dass wir die Schule schaffen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt bin ich eigentlich zu langsam für die Lizenzrennen. Jetzt brauche ich irgendeine neue Herausforderung. Und ja, dann waren wir in Frankreich auf Urlaub und zwei Wochen. Und ich habe mir einen Rucksack geschnappt und bin einmal quer durch Frankreich mit dem Rad durchgefahren. Hab ein bisschen Englisch können, kein Französisch, aber mit dem Rallye in Frankreich kommst du über ein Jahr. Und ja, und dann hat so meine Leute gesagt, so, ich melde mich jetzt beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring an. Und ja, dann haben sie mich ein bisschen belächelt, aber das war nachher so das erste große Rennen. Und ja, und dann halt größere Rennen in Österreich gesagt und das war nachher nicht gleich ein Glocknermann.
Wie viel hat er Englisch in Frankreich weitergeholfen?
Ja, auch nicht wirklich viel, aber ich habe es probiert. Vor allem, wenn man dann komplett verschwitzt mit einem Rucksack und einem Radl einfach in ein Hotel reingeht. Das ja, war spannend.
Wann war das dann, dass du dein erstes 24-Stunden-Rennen gefahren bist?
Da war ich, es war vor 6 Jahren, ja. Vor 6 Jahren.
Und deswegen haben wir uns jetzt den billigen Witz am Anfang oder die Pointe quasi auf dein Alter bezogen, weil man sagt ja manchmal schon, dass eben so Langstreckenradsport oder Ultra-Ausdauersport generell auch beim Laufen oder wo auch immer etwas ist, wo man dann im Laufe der Jahre besser wird oder wo man mit 30 plus oder so vielleicht seinen Leistungszenit erreichen kann. Und für mich war das früher einmal quasi die Motivation schlechthin zu sagen, dass das nicht so ist, dass man auch wenn man halt dementsprechend trainiert, mit Anfang 20 schon richtig gute Leistungen bringen kann. Und eigentlich bist du auch das beste Beispiel dafür.
Ja, es ist schon so, dass ich, dass es wieder spannend ist, so beim Resident Austria heuer, dass ich eigentlich alle nur der Jüngste bin, obwohl ich eigentlich jetzt schon einige Rennen gefahren bin. Aber ja, das motiviert mich voll und ja, das mit, das Einzige, glaube ich, der Schlafrhythmus oder das wenige Schlafen, glaube ich, das wird mit den Jahren wahrscheinlich ein bisschen besser. Da hapert es noch ein wenig bei mir.
Also ich war mal, ich glaube, das war das RAM 2017 oder so, da bin ich mit 35 Jahren der jüngste Teilnehmer gewesen. Also das Schicksal könnte die nur öfter ereilen. Nur irgendwann schreibt man es nicht mehr groß hin, weil irgendwann ist es kein Grund mehr, das an die große Glocke zu hängen. Aber mit Mitte 20 oder so ist das definitiv noch was Außergewöhnliches, ja. Das heißt, den Glockenmann Sprint 2017, den der Flo schon angesprochen hat, war das dein erstes quasi Top-Resultat, aber nicht der erstes Rennen, das du gefahren bist.
Genau, das war eigentlich das dritte Rennen, weil ich bin dann nach dem Nürburgring, bin im gleichen Jahr nochmal in Hitzendorf gefahren. Da war ich beim ersten Rennen, glaube öfter. Und das hat mir nachher schon recht taugt. Und dann beim Glocknermann Sprint, das erste Mal wirklich mit Betreuerauto, mit einem Pacecar, Ernährung, schon die ersten Versuche gemacht, wie man das machen könnte. Ja, was ich da halt noch ein bisschen falsch gemacht habe, ich bin es halt gefahren wie so ein Lizenzrennen. Das heißt, weg, Vollgas und schauen, wie weit das man kommt. Und ja, da ist der Glockner relativ lang geworden.
Flo, jetzt musst du das eine Wort sagen. Wie bezeichnet man die Strategie, Vollgas starten, so lang, bis man eintricht?
Der Hummelmodus und auch bekannt unter der Kraschitzer Methode. Wie war denn das 2017? War das noch ein Massenstart oder war da schon Einzelstart am Glockner?
Das war alles schon Einzelstart, ja.
Weil ich habe auch einmal einen sehr schnellen Start am Glockner hingelegt. Da war ich mit dem Straps in einer Gruppe bis zur Sobot. Dann war es aus, aber da war es für viele aus. Aber da haben sich sehr viele gedacht, sie müssen mit dem Straps in der großen Gruppe.
Ja, vor allem die Sobot, die, ich weiß nicht, bei jedem Rennen irgendwie kommt man auf die Sobot hin und die ist irgendwie nie super. Die ist irgendwie, wir haben so einen internen Namen, sobald wir da hinkommen, sagen wir, ja, das ist die Scheißbot.
Ja, also beim Glocknermann der erste große Berg, der zweite nach Kizek, aber der erste richtige große. Und beim Race Around Austria auch der erste lange, weil die steirische Weinstraße ist zwar steil, aber nicht lang. Und da kommt man dann schon in einem anderen Zustand hin, aber es ist, ja, ist nie geil. Nein.
Ich möchte jetzt gern mit einer Frage dazwischen platzen, um dich ein bisschen jetzt quasi spontan darauf anzureden, ob du dich überhaupt noch daran erinnern kannst, was du vor 2 Jahren gemacht hast. Weil wenn wir die Episode jetzt veröffentlichen, das wird der 13. Das wird der 13. Jänner sein. Ist wieder ein Event, wo du vor 2 Jahren mitgemacht hast und bei deiner langen Liste an Erfolgen und Resultaten ist das für mich das Beeindruckendste, weil ich es komplett gestört irgendwie finde. Kannst du dich noch erinnern, was du vor 2 Jahren gemacht hast?
Ja, das vergesse ich nicht so schnell. Das war ja Corona-Lockdown und dann war die 24-Stunden-Weltmeisterschaft eben in Borrego Spring abgesagt. Und man, die hätten wir nicht auf dem Schirm gehabt, aber dann war die auf einmal ja virtuell. Und ich bin seit 1 Jahr vorher mit einem Späßl, mit dem Andi Wagner, schon mal Super Gaudi halt, virtuell, also mal 24 Stunden gefahren, haben wir gesagt, passt, da machen wir mit. Ja, ist gut ausgegangen, aber es war also rein mental eines von den schwierigsten Sachen.
Weißt du noch, wie viele Kilometer du gefahren bist? Ich meine, die sind halt noch in deiner Formel berechnet. Ich weiß gar nicht, ob das ordentlich berechnet worden ist, wo die Wattwerte und der Körpergewicht und so, das irgendwie realistisch umgerechnet worden ist. Oder ob das eine unrealistische Formel war, zumindest das steht halt eine Zahl da.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, irgendwas mit 700 Kilometer, glaube ich.
788, ja.
Also sei dazu so, wir waren, also gemacht worden ist das auf der Plattform Fullgas, sowas ähnliches wie Zwift. Nur halt, dass du ein reales Bild abfährst. Und das war halt die originale Strecke von Borrego Spring, also die große. Und am Tag vorher haben wir mit Videobeweis uns auf eine Waage stellen müssen, damit die nachher quasi wissen, wie schwer das wir wirklich sind. und auch mit einem Vergleichsgewicht. Und ja, wie genau das nachher ist, das kann man nicht sagen. Aber es war schon ziemlich lang.
Jedenfalls, das findet jetzt wieder statt. Und morgen, also am 14.01.2023, alle, die das geil finden, ich gehöre nicht dazu, können Sie vielleicht noch nachnennen, spontan.
Ja, also ich bin diesmal nicht dabei.
Ja, du tust es, aber du bist ja selbst auch schon mal 24 Stunden auf dem Ergometer
gesessen. Ja, ich bin zweimal 24 Stunden auf dem Ergometer gesessen. Einmal war es für einen guten Zweck. Das war, hat sich sehr zart. War natürlich ein langer Zeitraum, aber da habe ich nicht viel Leistung treten müssen. Da bin ich halt nach 6 Stunden völlig eingegangen und bin dann noch, ich glaube, 18 Stunden mit 80 Watt halt einfach dort gesessen.
Die Beine durchbewegen.
Das war ja ein langer, langer Tag. Aber da habe ich keine Leistung bringen müssen. Und damals war es halt eine sportwissenschaftliche Untersuchung. Da habe ich auch bin mit 200 Watt gefahren und wir haben halt regelmäßig so Laktat genommen und ein paar Blutwerte genommen und dann halt geschaut, was im Körper passiert. Das war schon echt brutal. Das habe ich seitdem nicht mehr gemacht. Also, wie war das bei dir?
Ja, also ernährungstechnisch waren wir da nachher eh schon gut aufgestellt mit den Schulesem von dir. Und wir haben nachher Musikboxen aufgestellt, das haben wir in der Schauhalle bei uns in der Firma gemacht. Und ja, am Anfang geht's eh ganz gut. Du schwitzt am Anfang wie die Hölle. Das hört dann irgendwann auf, also da schwitzt man eigentlich nicht mehr. Und so, dass wir im Kopf fit bleiben, wir haben viel Netflix geschaut. Also gerade Lupin ist da draus gekommen, da haben wir gleich durchgeschaut. Ich glaube, um 3 in der Früh ist nachher in der Firma der Postler gekommen, hat die Zeitung so hergelegt. Ist so irgendwie so total, ja, wir waren irgendwann in einem falschen Film ist vorbeigegangen, hat uns die Zeitung nicht eingebracht, er hat es trotzdem draußen hingelegt. Und ja, sie haben mich schon wirklich auf Trab gehalten.
Es hatte dann das virtuelle RAM auch gegeben in dem Jahr 2020, wo es abgesagt worden ist. Und da hat es auch einige Teilnehmer gegeben. Ich glaube, es hat nicht so richtig gut technisch funktioniert mit den Höhenmetern. Also sie haben halt irgendwie die Höhenmeter simuliert, aber die Abfahrten anscheinend nicht. Und jetzt hast du halt einen sehr niedrigen Durchschnittsspeed gehabt, weil du halt, keine Ahnung, die Rocky Mountains bergauf wirklich realistisch simuliert gehabt hast, bist mit 8 km/h bergauf gefahren und dann warst du in Kansas und dann bist du flach weitergefahren, aber du hast niemals eine Abfahrt gehabt, du hast mit 70 km/h irgendwie wieder Zeit gut machst. Und ich habe das halt bei 2, 3 Leuten mitverfolgt, haben mir gedacht, wie kann man sich das antun? Und die haben halt irgendwie dann alle, ja, mehr oder weniger genervt irgendwie festgestellt, dass da irgendwas nicht ganz funktioniert hat mit der Berechnung der Höhenmeter, der Bergabhöhenmeter. Aber ich muss sagen, vom Sitzen her, von den Nerven her, sei es jetzt im Sitzbereich, sei es jetzt in den Fingern, in den Fußsohlen, also ich denke mir halt, Ergometer fahren, Indoor-Trainer, Smart-Trainer, ist ein gutes Training für ein paar Stunden. Man kann es auch aushalten länger, aber gesund ist es dann über den Bereich nicht mehr, weil du einfach so statisch am Radl bist.
Ja, es ist schon, du hast nicht wirklich eine Bewegung. Das ist, du huckst überall gleich, du kannst eigentlich auch nie deine Füße hängen lassen. Einmal ein bisschen. Es ist, ja klar, hast jetzt nicht die Stöße von der Straße, aber es ist, ja, du kannst dich nie ausrasten. Du hängst überall in der gleichen Position um. Du hast keine Abwechslung.
Und aufstehen tust du auch wahrscheinlich recht selten, oder im Vergleich zu draußen?
Eben, ja. Vor allem das fühlt sich nicht richtig an, am Heimtrainer im Wiegetritt, das passt nicht. Aber wir haben auch bei der Weltmeisterschaft sehr viele Probleme mit der Technik gehabt. Das ist quasi immer wieder, hat sich das Programm resettet nach jeder Runde. Jetzt hast du nie gewusst, wo bist du? Dann warst du mal Letzter, dann warst du wieder Erster und dann hat quasi irgendwer hat nachher wieder die Runden mitgeschrieben und dann ist das verglichen worden. Also es ist, ja, wir waren dabei.
Stromausfall oder Internetausfall möchtest du keinen haben, oder?
Nein, nicht wirklich. Nein,
in der letzten Stunde oder so.
Ich glaube, dann war ich in der Zeitung gestanden. Ja.
Aber du bist richtige Radrennen nachgefahren und vielleicht arbeiten wir deine Liste weiter ab. Also, wir haben es jetzt gesagt, 2x, 17, 18, den Glocknermann Sprint, jeweils am Podium. 2019 zweiter Platz bei der Staatsmeisterschaft in Christkirchen. Und du hast gesagt, du bist Lizenzrenner gefahren. Das heißt, du weißt, wie man eine Tageslizenz löst für eine Staatsmeisterschaft.
Ja, manche wissen das nicht, habe ich gehört. Ja, aber das habe ich noch hingekriegt.
Weißt du da noch, wie weit du oder wie viele Kilometer du gefahren bist in Christkirchen? Ungefähr. Es ist auch ein recht schneller Kurs, wo man sehr weit kommt.
Ich weiß nicht mehr, was das waren. Weiß ich nicht mehr auswendig, ne?
Aber wir haben über den Modus zum Beispiel, wie Christkirchen ist oder Hitzendorf oder Keindorf noch nicht viel besprochen, weil das ist ja dann doch wieder eigentlich eine ganz andere Art von Langstreckenrennen. Du fährst in der Gruppe, es ist sehr schnell, du hast Tempowechsel drinnen. Wie ist das für dich zum Beispiel im Vergleich, wenn du jetzt ein Rennen hast wie Race Around Niederösterreich oder Race Around Austria und so ein Rundkursrennen in der Gruppe, im großen Pulk, was macht da mehr Spaß oder was findest du cooler?
Es hat beides seinen Reiz, es ist komplett was anderes. Das ist wie eine Abfahrt und Slalom beim Skifahren, finde ich. Mir taugt das voll, die 24-Stunden-Rennen, weil du hast so einen Kampf Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Und es ist einfach total spannend, weil du musst die Anstiege voll mit aufhören. Du musst wurscht, wie viel Watt du trittst. Du musst dranbleiben an der Gruppe. Und dann im Flachen halt wieder in Windschatten rein. Oder du musst auch schauen, okay, das ist jetzt ein Mannschaftsfahrer, dann kannst du da ein bisschen in den Windschatten reinhängen. Musst jetzt keine Führung vielleicht machen. Es ist total taktisch eigentlich. Du bist viel mehr am Überlegen. Aber fahre ich mit bei der Attacke, los in Zieren. Also mir taugt das voll.
Und wie geht's dir als ehemaligen Lizenzfahrer mit, sag jetzt einmal, Hobbyfahrern in größeren Gruppen, vor allem wenn es schnell ist und wenn man schon ein bisschen müde ist?
Ja, es ist zum Empfehlen, immer vorne fahren. Also wenn es schnell wird, vorne fahren, die, was da vorne dabei sind, die wissen eh, wie man fährt, auch in der Gruppe, großteils. Und ja, die meisten kennt man dann eh schon, dann weiß man, wie weit dass man aufs Hinterrad zu kann. Also ganz spannend war, nämlich 2017, da bin ich noch eben die Lizenzrennen gefahren und dann bin ich mal eingeladen worden ins Fjerdatusika-Stadion, ins Hallenfahren, also Hallenbahnrad. Und dann bin ich bei 500 Meter Einzelzeit gefahren, das waren genau zwei Runden, Vize-Staatsmeister geworden und jetzt eben da ein paar Jahre später dann über 24 Stunden wieder Vize-Staatsmeister. Also die Entwicklung war, glaube ich, ganz gut.
Doch sehr unterschiedliche Disziplinen, würde ich sagen. Geht um ganz andere Dinge.
Werbung. Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ihnen auch ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich so nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad, eigentlich auch ein Worst Case.
Jetzt ist
zumindest
ziemlich bleibt
man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 Euro im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende.
Siehst, wenn wir vorher geredet haben über 24 Stunden virtuell am Indoor-Trainer. Jetzt bist du beim Bahnfahren so gut gewesen. Jetzt ist es schwierig, das auszuüben, nachdem wir in Österreich keine Bahn mehr haben. Ich wollte nur den versteckten Hinweis geben, man kann auch 24 Stunden auf der Bahn fahren.
Ja, das ist auch nicht, schon mal durchgelesen.
Ist auch nicht ganz so lustig. Kann sich auch ziemlich zahn. Aber ja, ich habe nicht gewusst, dass du auf der Bahn quasi auch gefahren bist in der Jugend. Aber wäre interessant, wenn jemand wie du einmal sich 24 Stunden auf der Bahn zutraut, weil der Rekord ist jetzt 5 Jahre alt und ich bin das damals gefahren, körperlich ist mir nicht so gut gegangen, der ist sicher machbar, der ist sicher zu verbessern, im Kopf ist es halt das, was ich bisher erlebt habe, das Schwierigste, also das waren die 24 Stunden, wo ich am wenigsten Spaß gehabt habe meines Lebens bisher.
Ich glaube, ich stelle mir so schwer vor, vor allem in der Halle, weil da ist ja immer Tag eigentlich. Du hast ja nie wirklich den Rhythmus, okay, jetzt wird's finster und dann kommt wieder die Sonne, dann geht's dir aber besser bei den 24-Stunden-Rennen. Also da Runde nach Runde, Kurve um Kurve, ich glaube, das ist schon...
Ja, Rundstreckenrennen, so wie zum Beispiel Christkirchen, da hat, wie viel hat eine Runde? Über 20 oder circa 20? Ja. Auf der Bahn hast du jetzt 20 Sekunden, nicht 20 Kilometer pro Runde.
Ja. Aber es ist schon was Cooles eigentlich, also das... Ja, mal schauen, irgendwas Verrücktes finde ich schon wieder.
Falls Ziele suchst für die Zukunft, wenn du 24 Stunden auf dem Indoor-Trainer aushaltest und wenn du Bahn fahren kannst, vielleicht kommst du mal auf blöde Ideen.
Ja. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, wenn du das erste Mal in das Stadion rein bist. Ich glaube, du hast ja in ein Wien einmal trainiert. Also ich weiß das noch ganz genau, wenn wir da vom Tunnel und aufgekommen sind, von den Umkleidekabinen, und dann stehst du vor dieser Holzwand und denkst dir, ich fahre wieder. Also es ist... Also das war irre.
Unfassbar. Flo, wir waren einmal sogar gemeinsam draußen trainieren. Hast du das vorher schon gekannt oder was für dich das erste Mal?
Bevor wir gemeinsam draußen waren, war ich schon einmal allein. Und das ist wirklich genau der Moment. Also du stehst wirklich vor einer Wand und du hast so die Hosen voll. Und die ersten Runden mit einem 40er vor lauter Angst, dass du runterfliegst. Und irgendwann traut man sich dann schon... bisschen langsamer in der Kurve sein.
Man kommt da nicht echt schnell rein, aber die ersten Male darauf, das war schon
brutal, ja.
Man glaubt nicht, dass die Physik wirklich ja funktioniert, dass man dort nicht abrutscht in der steilen Kurve mehr. Ich habe mir da etwas herauskopiert, weil der Flo und ich sind immer Fans von spannenden Rennen, von actionreichen Rennen, wenn es einmal richtig knapp hergeht. Und eins von den Sachen, die man dick angestrichen habe von den Dingen, die du gefahren bist hier, bisher, war es Raceround Austritt 1500 im Jahr 2019. Und da haben sie in den Salzburger Nachrichten geschrieben, 8 Minuten. Mit diesem vergleichsweise knappen Vorsprung erreichte Dominik Meierhofer am Samstag, den 17. August 2019, nach 2 Tagen, 15 Stunden und 6 Minuten das Ziel beim Raceround Austritt 1500. Lange hatte es nach einem Sieg des Niederösterreichers Philipp Kaider ausgesehen, aber kurz vor Bischofshofen musste er aufgrund von Erschöpfung aufgeben. Dahinter kämpften Florian Atzlesberger und Dominik Meierhofer um den wieder offenen Sieg, über den sich schließlich der Kuchler freuen durfte. Bitte nimm uns ein bisschen mit.
Ja, also ich kriege jetzt schon wieder ganz laut, wenn ich daran denke. Das war so der erste große Erfolg in dem Ultracycling eigentlich. Ich bin so ein Jahr vorher, bin ich schon am Start gestanden beim 1500er. Da habe ich noch, wir haben es nicht einmal auf die Donaubrücke geschafft, haben wir es dann aufgeben, das Rennen, wegen Magenprobleme. Da haben wir nachher vor allem meine Mutter relativ viel nachgelesen, vor allem bei dir nachher auch gelesen, was man oder was du so ernährungstechnisch machst. Und das war nachher das erste Jahr, wo wir komplett flüssig die Ernährung umgestellt gehabt haben, auch vor dem Rennen schon umgestellt haben. Und ja, der große Vorteil da war, ich wollte das Rennen nur fahren, damit ich 1500 Kilometer mit dem Rad gefahren bin. Weil das war einfach unbeschreiblich für mich. Und ja, das heißt, überhaupt keinen Druck gehabt und ich habe mir es eigentlich, ich glaube, Bischofshofen habe ich mir nie sagen lassen, wie viel das ich bin. Und dann haben wir halt gefahren, es ist ganz gut gegangen und dann war es noch ein Därntnersattel hinten drauf, ewig lang und steil gewesen, echt nicht gut gegangen. Und auf einmal sehen wir da beim Runterfahren, es ist ja recht eine langsame Abfahrt nach Werfen runter, in Kaider Philipp sein Auto stehen und er liegt am Straßenrand. Und dann funke ich zurück, ja, was ist da jetzt eigentlich los? Ja, der Philipp, der, Sie wissen es auch nicht, der war ja ewig weit vorne und ja, wissen es auch nicht. Und dann sage ich, wie schaut es jetzt heraus? Ja, wir haben Zweiter. Der Florian, der war da, ich glaube, gerade in Golling und ich soll einfach jetzt Gas geben. Ja, passt. Das ist Werfen, da fahren wir Kuchl durch, das ist mein Heimatort, also da kenne ich jedes Schlagloch, da weiß ich genau, wie es geht. Da weiß ich, in der Früh haben wir einen Rückenwind. Und ja, und dann sagt der Andi, eben der Wagner Andi, mein Späßl, funkt der Führer, du Dame, er hat sich das jetzt durchgerechnet. Wenn ich jetzt einfach mit 300 Watt fahre, dann geht sich der Scheiß aus. Denkt man, super, okay. Ja, dann haben wir einfach mal Gas gegeben. Mit 300 Watt haben wir nicht gefahren, aber halt schnell. Und das Spannende war, wir haben den Florian nie eingeholt. Aber durch das, dass ich eben hinter ihm gestartet bin, jetzt ist er sich ausgegangen. Um die 8 Minuten. Und der Veranstalter hat auch nicht gewusst, weil der Live-Ticker, der ist ja auch nicht so genau. Jetzt haben die Motorradeln rausgeschickt und haben nachher, glaube ich, die letzten 50 Kilometer ist da ein Moped mit der Österreich-Fahne neben mir gefahren. Ja, das hat motiviert, das war ja irre. Dann haben wir das gewonnen.
Also du bist hinter ihm ins Ziel gekommen, aber die Startvorgabe hat gereicht und dann warst du im Endeffekt 8 Minuten vorne.
Genau, ja, genau. Also ich habe nie eingeholt. Aber ich glaube, wir haben uns einmal Obertiljach oben haben wir uns getroffen, da bei dieser Baustelle. Aber ja, dann im Ziel, da ja, war es ein bisschen eisig dann.
Ja, also ganz kurz noch, das war erst 2 Jahre nach deinem ersten Glocknermann, also sehr, sehr schnell. Und du hast kurz angesprochen, dein Did Not Finish 2018 und das war vor der ersten Donaubrücke, hast du gesagt, und ich kann mich erinnern, da warst du auch am Start, Straps. Ich war in der Crew und das war das dieses extrem heiße Rennen, wo wir auf den ersten 30 Kilometern 5 Leute überholt haben, die im Schatten gelegen sind und sich entweder übergeben haben oder versucht haben, sich zu kühlen. Also es war ein extrem heißes, extrem schwieriges Rennen und mit so wenig Erfahrung ist es nicht verwunderlich, dass es da dann Magenprobleme gibt.
Ja, ich bin zwar 18 nur die Challenge gefahren, aber trotzdem, Wetter war natürlich auch an dem Tag brutal heiß, ja, und das ist dann schon eins der schwierigsten Dinge, mit dem man umgehen muss. Aber ja, das heißt, du hast jetzt quasi den größten Erfolg bisher gehabt mit einem, sagen wir mal, Foto-Finish-Sieg fast. Das war aber beim Rad 1500 noch nicht deine letzte Teilnahme, oder?
Nein, ich habe es dann ein Jahr drauf wieder probiert, das 1500er, weil man denkt, ja, jetzt bin ich schlauer geworden, ich weiß, okay, wie das Rennen abläuft, vor allem wie das ist, 2 Tage am Rall zu sitzen. Und ja, wahrscheinlich halt auch selber zu viel Druck gemacht, weil man ja die letzte Saison, also das letzte Rennen gewonnen hat, dann ja, machst du halt mehr Interviews, auf das ja, war ich noch nicht so eingestellt. Und ja, dann haben wir auch nicht weit gekommen. Und das ja, habe ich auch erleben müssen, einmal lernen müssen, dass man sich halt selber auch zu viel Druck machen kann und einfach, es ist ein ja, Abenteuer, jedes Rennen und da kann so viel richtig laufen oder auch schief laufen, dass du einfach genießen und das glaube ich, habe ich da in dem Jahr noch gelernt.
Ja, gerade wenn es so gut gelaufen ist, dann glaubt man vielleicht, man kann es noch besser machen und deswegen wollte ich das jetzt auch noch kurz ansprechen, weil das halt wirklich auch interessant ist. Das eine Mal, wo man überhaupt keinen Druck hat und sich nicht viel erwartet, was dann so gut gelaufen ist. Und dann, wenn man es vielleicht noch besser machen will, dann kommt der Druck und dann wird's schwierig. Und es wirklich Lustige eigentlich, der Philipp Keider und du, ihr habt beide schon eine spezielle Geschichte mit Race Around Austria 1500, weil bei beiden ist es Sieg oder nicht angekommen.
Ich glaube, wir haben beide 3-mal gefahren und jeder ist 2-mal nicht ins Ziel gekommen, beziehungsweise nicht einmal nach Burgenland. Und ja, das andere Mal haben wir uns einfach jeder in anderen Sieg nachher geholt. Aber ich muss auch sagen, es war nachher ganz spannend nach dieser zweiten quasi DNF beim 1500er. Ich habe dann wirklich mal ein bisschen Abstand zum Rallfahren gebraucht, bis ich das alles wieder verarbeitet habe quasi für mich selber. Da bin ich oft einmal ein bisschen zu, ja, also, geht's auch nicht ein wenig. Und ja, und dann habe ich wieder langsam angefangen zum Radfahren, wieder die Freude gehabt. Und ich glaube, das war wie so ein Schalter im Kopf, der was umgelegt worden ist. Und seitdem funktioniert es ganz gut.
Allzu lang kann die Pause nicht gewesen sein. Das RA ist im August, im September traditionell Hitzendorf. Und da hast du dann gewonnen, oder?
Genau, also, ja. Da bin ich einfach ja hopp oder drop hingefahren. Und habe mich da bei den Teamfahrern reingehängt. Und ich glaube, es ist ja um eine Runde, war ich nicht beim Streckenrekord dabei. Also das war ein wenig. Aber das Hitzendorf, das ist eigentlich eine lässige Runde.
Wenn man gern enge Kurven fährt und kurze, knackige Anstiege.
Genau, ja. Ich weiß nicht, wie ich das erste Mal mitgefahren bin. Und da war einer mit der Zeitfahrmaschine. Und da habe ich mir gedacht, die hätte ich halt eine Zeitfahrmaschine gehabt. Das war schon super, weil da ist ein langes, flaches Stück. Und ich glaube, so nach 4 Stunden denke ich mir, boah, wenn du da jetzt mit der Zeit von Maschine drüber musst, das ist, glaube ich, nicht so klasse.
Und im Herbst 2020 hat es ja viele Rennen gegeben, weil da ist einiges verschoben worden, das im Frühling oder im Sommer nicht stattfinden hat können. Und da hat es ja dann noch das Race Round Niederösterreich gegeben, in der Herbstedition sozusagen, was damals auch die österreichischen Meisterschaften waren und wo du deine Erfahrung, sagen wir mal, beim Ausfüllen von Lizenzen früh eingesetzt hast, oder?
Ja, also da war ich vor der Sherlock. Das da habe ich gut drüber gelesen über die Homepage. Und ja, es war eigentlich ziemlich blöd nachher, weil der Philipp eben da drüber gestolpert ist, weil du dich halt quasi separat anmelden müssen hast für die Staatsmeisterschaft. Aber ja, das war halt, im Rennen war ich Vierter, oder eigentlich Fünfter, weil da war der Robert Müller, genau, ist glaube ich Zweiter geworden, oder ein Dritter. Ja. Und der Philipp Keide eben auch noch von mir, und bei der Staatsmeisterschaft eben sind die zwei noch weggefallen, und weil mit dir im Stuckerl. Ich so als kleiner Groupie, das war schon super.
Ja, ich muss sagen, ich habe mir es nicht nehmen lassen, dass ich auch den Antrag ausfülle auf die Staatsmeisterschaft. Das habe ich schon mitgenommen.
Das gehört schon dazu. Das ist schon irgendwie so eine extra Motivation nachher noch.
Absolut, ja. Du bist ja bei den Staatsmeisterschaften fast Stammgast, du bist in Einkriskirchen wieder mitgefahren, 2021. Aber ich glaube, was noch heraussticht, und bevor wir jetzt dann über das Race Round Austria reden, das ja eigentlich jetzt das Highlight war für dich schlechthin in der letzten Saison, du hast noch beim Race Across Germany einen Einser stehen auf deiner langen Liste. Und da wollte man dich auch fragen, wie es gelaufen ist, welche Variante du gefahren bist, von Nord nach Süd oder genau, von West nach Ost.
Von Flensburg, also von Norddeutschland nach Garmisch-Partenkirchen, also Nord-Süd. Das waren 1100 Kilometer circa. Und ja, so landschaftlich ist einfach komplett was anderes wie in Österreich. Es ist einfach, ja, flach, und dann irgendwann kommen mal ein paar Hügel und vor die Berge hörst quasi auf in Garmisch-Partenkirchen. Veranstaltungsmäßig ist es halt 101. Also ich glaube, mit österreichischen Rennen, da kann man schon glücklich schätzen, dass wir die haben. Es war eigentlich ein super Rennen. Es war eigentlich, die meiste Zeit waren wir nur am Zeitfahrer, und das war eben das, warum wir das gefahren sind, weil ich im Flachen eigentlich alle Probleme gehabt habe, dass ich da mit dem Tempo mitkomme. Und ja, und dann haben wir da gefahren. Ich weiß nicht, da ist der Marco Barlow ist auch mitgefahren, der ist Zweiter geworden. Und da haben wir schon gewusst, okay, ja, der ist gut. Schauen wir, wie wir da mitkommen. Und da zum Schluss raus nachher haben sie mir gesagt, ja, bin Zweiter. Und so eine Viertelstunde hinter Marco Barlow. Ja, dann habe ich gesagt, jetzt muss ich Gas geben. Und im Ziel nachher, glaube ich, waren wir aber 3 Stunden vor ihm. Also meine Betreuer haben wir da ein bisschen, ja, in die, ja, also nicht ganz die Wahrheit gesagt, aber sie haben mich halt mit der Motivation halt einmal am Hochlassen. Ja.
Schon ein cooles Rennen, immer die Frage, welche Version, da gibt es ja dann noch die Version quer und unsupported und supported und immer nicht ganz einfach, deswegen fragen wir immer nach, wenn wir so ein Ergebnis sehen, aber sehr cooler Zugang, sich so ein Rennen zu suchen, um an den Zeitfahrfähigkeiten zu arbeiten. Das hat sich dann auch, und jetzt kommen wir endlich dazu, 2022 beim Race Around Austria Extreme, bei der langen Version dann auch bezahlt gemacht, weil man doch auch dort viel Zeit am Zeitfahrer verbringt.
Ja, also es war da auch wieder so, dass ich von der Einstellung her einfach zugegangen bin. Ich war noch nie 4 Tage am Radl. Also es ist überhaupt egal, ob ich jetzt am Stuckerl stehe oder letzter wollte jetzt nicht unbedingt werden. Aber es ist einfach ein Abenteuer gewesen für uns alle. Schon mit dem Ziel, oder dass wir gewusst haben, wenn alles gut geht, sind wir schnell. Das wissen wir, dass der Grundspeed passt. Und ja, dann ist halt das Gute beim Rad, dass am Anfang eher da das hügelige, flache ist. Das heißt, da wo du körperlich noch halbwegs fit bist, dann habe ich mich da über das Zeitfahren halt umgekantelt zu den Berg. Das Zeitfahren ist eigentlich recht gut gegangen nachher, die ersten paar Stunden oder der erste Tag. Und ja, das Einzige, was uns bei dem Rennen halt ein wenig gehabt hat, oder wo wir viel gelernt haben, waren die Schlafpausen. Ich glaube, da haben wir viel Zeit hergeschenkt.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike. Und mir fällt auf, beim Gravelbike geht's eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will ja gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort können Sie es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Wie war das dann? Habt ihr Schlafpausen gemacht zu lange oder zu spät, was du dann zu viel Zeit am Radl schon irgendwie gelitten hast mit der Müdigkeit?
Wir haben die erste Schlafpause da beim Neusiedlersee gemacht. Also so, ich glaube nach 22, 23 Stunden. Das hat eigentlich gut gepasst, weil das war so um 3-4 Uhr in der Früh. Also da haben wir gemacht so ein Powernap, 30 Minuten. Und da, wo die Sonne wieder gekommen ist, dann wieder weggefahren. Also das hat gut gepasst. Es war nur nachher da eben bei der Sobot, dass man da nachher wieder richtig dreckig gegangen ist, dass ich aber fast einschlafe am Radl. Dann haben wir den Fehler gemacht, kurz 5 Minuten mal da nicht gesessen, dann bin ich gleich eingeschlafen. Und da nachher wieder quasi ein Tempo zusammenkriegen, das war schwierig. Und dann haben wir gesagt, so, wir wollen das Ziel ist, das Rennen finishen. Und dann haben wir einmal am Tag quasi, das haben wir nachher am Fackersee da, Höhe Fackersee, haben wir angefangen, so 2,5 Stunden schlafen, mit Duschen, Umziehen, ein bisschen Physio, also ungefähr so 3, 3,5 Stunden Pause. Und dann wieder quasi einen Tag fahren und dann wieder so um die 3, 3,5 Stunden Pause machen. Das hat eigentlich gut funktioniert, das heißt, ich war eigentlich nicht mehr müde. Aber ja, im Nachhinein, wenn man so gehört hat, was der Philipp Keider geschlafen hat, ist das halt dann schon wahrscheinlich zu viel gewesen. Aber wir haben es halt noch nicht gewusst, wie vertragt sich der Körper das über die ganzen 4 Tage.
Dein Start war ja in der Früh, oder?
Genau.
Und du warst im Startblock B oder 2, genau, und die anderen, quasi die großen Favoriten, sind dann nach dir gestartet am Abend.
Hast du dir den Startblock ausgesucht oder hat dich der Nussi so schlecht eingeschätzt? Weil normalerweise weiß er das schon. Hat er dich gefragt und du hast gesagt, nein, lieber in den B?
Ich habe schon gefragt, also ich habe mir eine E-Mail hingeschrieben, ob das vielleicht gegangen, dass ich in der Früh starte. Man denkt, ich bin den ganzen Tag munter, da kannst du eh nicht schlafen und dann startest du am Abend und klein die Nacht rein. Ich schreibe mal, sagt er, ja, du kannst das aussuchen. Sag ich, ja, dann bitte in der Früh. Das es hat schon vieles einfacher gemacht, glaube ich.
Ich habe es dann immer so erlebt, also wenn man halt zu den Top-Favoriten gehört, dann wirst du von der Rennleitung eingeteilt und kannst das nicht aussuchen, aber wenn du quasi dich normal anmeldest, dann hast du bis zu einem gewissen Grad die Wahlmöglichkeit. Und immer schon gedacht, du bist eingeteilt worden, nicht zu den Favoriten, weil das wäre immer im Vorfeld schon erwartet. Das haben wir mit Philipp auch schon besprochen, wie er bei uns war, unlängst, dass du für mich jetzt als in dem Fall Zuschauer schon so auf der Liste warst, der Top-Fahrer, und immer gedacht, du wirst du sicher vorne mitmischen. Und es war dann auch so. Aber wie gesagt, du hast dir das jetzt nicht groß vorgenommen oder als Ziel gesetzt konkret. Glaubst du, wäre noch mehr drinnen gewesen, wenn du direkt das Duell gehabt hättest, weil du warst ja zwischendurch auf Platz 2 und da war der Philipp hinter dir, dann war der Philipp doch wieder vor dir, aber in Wirklichkeit war es halt viele Stunden auseinander, weil du halt einen halben Tag früher gestartet bist.
Also rein taktisch gesehen jetzt kein Vorteil für mich gewesen, weil sie halt alle Durchgangszeiten von mir wissen und die wissen genau, ich bin eine halbe Stunde vorn oder zwei Stunden hinten, keine Ahnung. Wir haben einfach unser Rennen gefahren, dass wir es zusehen. Das war, also ich habe mich jetzt weit nicht als Mitfavorit oder irgendwie da gesehen. Das war, weil ich einfach noch nie so viele Kilometer am Rad gesessen bin. Und ja, im Nachhinein wahrscheinlich rein taktisch gesehen war es besser, wenn du da hinten mitstartst, weil es dich vielleicht auch den ersten Tag ein bisschen mit umreißen lässt. Und der erste Tag, glaube ich, der macht am meisten aus. Dann fahre jeder hübsch gleich.
Aber wie wir vorher schon geredet haben, es kann auch zu viel sein, gell? Wie bei deinem Race mit Austria 1500, wo du aufgeben hast müssen, weil der Druck von dir selber da war. Also man redet einfach im Nachhinein gern drüber, tut fachsimpeln, tut das Rennen analysieren, wie war es vielleicht gewesen, wenn das und das anders gewesen wäre. Aber schlussendlich war es Platz 3 mit einer Top-Zeit. Und zu dem kämen wir jetzt auch noch, aber wenn schon ein bisschen Zeit vergangen ist, gratulieren, oder?
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Aber du hast gesagt, so 3,5 Stunden Pause alle 24 Stunden war zu viel. Würdest also alles drumherum einmal jedenfalls wegkürzen, die Physio, das Duschen, das Umziehen?
Es war schon geil.
Da strafst du vor der Rah mit einer einzigen Hosen um. Ne? Ja. Aber denkst du, weniger Schlaf wäre auch noch gegangen oder würdest du da vorsichtig bleiben, konservativ bleiben?
Also es war sicher mit weniger Schlaf auch gegangen, aber wie gesagt, wir haben es einfach nicht gewusst. Wir haben gewusst, ja okay, manche schlafen eine Stunde am Tag und fahren noch und manche teilen sich den Tag mit Powernaps auf. Der erste Powernap hat dann eben nicht so gut funktioniert und dann haben wir gesagt, passt, wir gehen einfach kein Risiko ein, jetzt tun wir einfach mehr, also die Schlafpause ein bisschen ausdehnen. Dann haben sie eben die erste ein bisschen länger gemacht, das hat eigentlich voll gut funktioniert, dann haben wir gesagt, passt, dann ziehen wir das so durch und dann sehen wir, was rauskommt. Wahrscheinlich dann die nächsten Rennen konnten wir hergehen und sagen, okay, man verkürzt die Zeit und schaut, wie der Körper das vertragt. Aber das ist so ein Austesten und einfach ein bisschen ans Limit nachher gehen.
Durchs 1500er hast du ja schon einen Großteil der Strecke gekannt. Wie ist dir dann, also in Zell am See biegt man ab, oder? Wie ist dir dann am Teil gegangen, den du nicht kanntest? Also so erster neuer Anstieg, die Gerlos, und dann ist schon nochmal was anders. Also die 700 Kilometer länger, die spürt man schon einmal anders, oder?
Ja, schon. Vor allem, wenn man denkt, ja, wenn ich da jetzt abbiege, bin ich in 200 Kilometer im Ziel und dann fahre ich aber nur mehr einen Tag. Das war schon im Kopf, wenn du denkst, ja, wenn du jetzt umdrehst, dann war es vorbei, gell? Aber nein, also die Einstellung war so, wir haben uns das Rennen in 4 Etappen aufteilt. Da haben wir beim Auto seitlich so kleine Klebestrafen raufgegeben. Und der erste Teil eben das Flache, so bis ich glaube, bis steirische Weinstraßen, das war so das Schauen, dass wir schnell vorbeibringen, das Flache. Und dann, umso mehr, dass die Bergkämmer sind, umso besser ist man gegangen. Und ja, also da habe ich mich nachher eigentlich echt gefreut. Vor allem Gerlos kenne ich vom Training noch, weil da habe ich nicht so weit von daheim. Und ich war im Mai in dem Jahr in Vorarlberg auf Trainingslager eine Woche und habe mir da die Berge ein bisschen angeschaut, also die Strecken. Das heißt, ich habe jetzt gewusst, da Bieler Höhe und da Richtung Bregenzer Wald um mich, wie es da ausschaut, und habe mich schon ein bisschen darauf einstellen können. Das war eigentlich ganz gut.
Sehr schlau. Ja. Sehr gute mentale Vorbereitung, ja. Dann erlebst du keine bösen Überraschungen.
Ja, vor allem du kannst dich ein bisschen darauf einstellen, okay, jetzt kann ich es rollen lassen bergab oder da habe ich jetzt ein paar schwierige Kurven, wo du dich konzentrieren musst. Und weil bergab fahren, da wirst du automatisch aber müde. Das ist, bergauf hast du den Puls noch hoch und dann geht's runter und da kannst du nur 30 Grad haben um 12 Uhr Mittag, du wirst trotzdem müde.
Obwohl du ein super Zeitfahrer bist und auch von der Statur her nicht jetzt auf den ersten Blick aussiehst wie der geborene Bergfahrer, also du bist jetzt kein Leichtgewicht und auch nicht super klein, sondern halt, ja, wie es für einen guten Zeitfahrer eben ist, muskulös und groß. Trotzdem taugst du auf den Bergen besser, oder?
Ja, ich muss sagen, heuer eben war ich selber überrascht, wie gut das Zeitfahren gegangen ist. Also mir taugt das Zeitfahren schon. Ich habe halt nur, weil ich das im Bild gehabt, wenn du bei mir vorbeifährst. Das war aber so, ja, scheiße. Jetzt trainierst du so viel und dann, ja. Aber drum, die Berge, wir haben daheim voll viel Berg und mir taugt das da, ja. Vor allem nach uns runterfahren, das. Aber nein, ich glaube, mit dem Zeitfahren ist eine Hassliebe, es wird immer besser.
Mir fällt es halt bei manchen Leuten auf, einfach jetzt optisch, wenn man sieht, wie jemand am Radl sitzt und halt wie die körperlichen Voraussetzungen sind, Beinlänge, Oberkörper und so weiter. Das Zeitfahren schaut bei dir nämlich sehr gut aus und deswegen habe ich das fast jetzt verwunderlich gefunden, dass du eigentlich das gar nicht so gern magst, weil du wirkst so, als du jetzt da richtig taugen und du das auch sehr gut kannst.
Es war ja heuer, glaube ich, war das, ja. Also 2020 halt beim Race Around Niederösterreich, wo ich eigentlich nach einer Krankheit, nach dieser Herzmuskelentzündung relativ lang mit dir mithalten können habe, habe ich mir gedacht, okay, also die Richtung passt einmal. Dann war halt der Ofen aus, aber mit dem habe ich gerechnet. Ja. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, also ich kriege keine Nackenschmerzen, die Hände passen, der Rücken macht alles hier mit. Und ja, also wir haben viel getüftelt da mit der Position, dass das passt, das ist nicht zu aggressiv, aber doch so, dass ich halbwegs gut oben sitze und dass man einmal andrücken kann. Ja.
Was ich dir noch fragen will, du hast dir die Berge im Training angeschaut, in Vorarlberg, in Tirol, weil wenn man es nur im Rennen kennt, dann täuscht ja manchmal die Wahrnehmung, da ist alles doppelt so steil, doppelt so lang, doppelt so schwierig als im Normalzustand. Wenn du das jetzt auch so objektiv beschreiben kannst, was waren so die Schlüsselstellen, was war das Schwierigste? Ist es so das Lesachtal, wie für mich zum Beispiel, weil es einfach nervig ist? Oder der Glockner, weil es der höchste ist? Oder das Verschienerjoch, weil es irgendwie voll steil ist und recht spät? Wie war das für dich?
Oder das Kühltal, weil man zuerst durch Innsbruck nicht verfahren darf und dann...
Das habe ich schon verdrängt, ja, das Kühltal gibt es auch.
Ja, da ist relativ viel noch da in Tirol, Vorarlberg. Also der Glockner, der hat mir heuer voll getaugt. Wir sind da am Nachmittag raufgekommen, so Mittag, Nachmittag sowas. Und der ist echt total super raufgefahren. Dann der Gerlaus ist eigentlich eh nicht so lang und nicht wirklich steil. Also der ist ein super Rollerberg. Also was beim ganzen Resonant Austria für mich nicht das Lobste war der Fernboss, weil eben du kommst eigentlich aus dem Nichts, aus dem Kanal da quasi raus. Und fährst nachher da auf den Fernbus rauf, da geht's, ich weiß nicht, wie viele deutsche Autos da gefahren sind. Einer genervter wie der andere und dann musst du mit deiner Startnummer da irgendwie durchhandeln. Bist eh schon ein wenig angeschlagen und ja, also das war eigentlich so, da waren wir froh, wenn wir wieder unten Richtung Innsbruck unterwegs waren. Ja. Am besten hat mir eigentlich gefallen die Bielerhöhe. Also da waren wir um 7 in der Früh oben. Wir haben gerade noch die Maut zahlen müssen. Es ist sie nicht ausgegangen, aber also landschaftlich war das absolute Highlight.
Die Abfahrt vor allem, oder?
Ja, das ist wie ein Stilfserjoch, glaube ich, da runter Richtung Blue Renz. Eine Serpentine nach der anderen. Das war schon gewaltig.
Ich denke mir ehrlich gesagt immer, wenn man die Silvretta-Straßen eben auf der Vorarlberger Seite abfahrt, warum ist das nicht einer der weltbekanntesten Anstiege? Wenn du im Fernsehen siehst, was die großen legendären Anstiege sind, oder in Radsportmagazinen, wo so die schönsten, beliebtesten Anstiege oft einmal abgedruckt werden, das ist sehr selten dabei und ich finde, das ist einfach wirklich echt, echt schön. Vor allem, wenn man dann vielleicht in die Gegenrichtung fährt, die Serpentinen nach oben von Vorarlberg kommend. Also das habe ich noch nie gemacht in die Richtung, aber das nehme ich mir vor.
Also ich weiß noch beim Rennen noch, und da sind wir da runter und ich glaube, ich bin circa jede Serpentine ganz außen gefahren, damit man da oben schauen kann, weil es ja doch recht steil ist. Und ja, das ist wie so ein Riesenschlang, was da die Straßen aufmacht. Also echt gewaltig.
Scheibenbremsen oder Vögelbremsen?
Scheibenbremsen.
Ich glaube, wir können aufhören, die Frage zu stellen. Da verraten wir nur unser Alter. Die Frage stellt sich nicht mehr. Ich glaube, es gibt gar keine.
Weil ich habe erst seit letztes Jahr die Scheibenbremsen. Vorher bin ich noch oldschool gewesen.
Was sind Vögelbremsen? Irgendwann hat es da mal was gegeben.
Aber du fährst auch nur noch Scheibenbremsen, oder?
Ja, natürlich. Weil es einfach eigentlich keine Frage mehr ist und weil es keine wirklichen Alternativen mehr gibt. Heißt aber nicht, dass ich vollends in jeder Hinsicht begeistert bin. Ich denke, es gibt von beiden Systemen Vor- und Nachteile, aber ich will eigentlich gar nicht zu viel drüber reden, weil sonst müssen wir eine Bonus-Episode aufnehmen.
Der einzige Vorteil ist, wenn es ein bisschen feucht wird in der Nacht, du wirst also eher munter gehalten beim Bergabfahren durch das ganze Quietschen.
Das stimmt, ja. aber eins nur angemerkt, falls einmal Race Across America für dich ein Ziel ist, dort brauchst keine Scheibenbremsen, du bremst sehr wenig. Und
ja, Gewicht sparen.
Ja, aber...
Und die paar Abfahrten, die es gibt...
Die bremst man nicht, weil die Kurven nicht einen Radius haben von 100 Meter. Das ist ein LKW gerecht.
Ja.
Aber gut, schweifen wir nicht ab. Wir freuen uns, dass man mit guten Bremsen beim Racing und Austria bergab fahren kann, weil da sind die Abfahrten schon dementsprechend.
Geht schon ziemlich um sich teilweise.
Du hast es gesagt, Fernpass... Ja, für alle ein Thema, und wenn man zu einer blöden Tageszeit hinkommt, der Verkehr dort ist wirklich ein Wahnsinn. Und ja, immer jedes Jahr für alle schwierig.
Ich glaube, das ist gar nicht so, es ist für einen Athleten selber, aber ich glaube, fürs Team nur anstrengender, dass die halbwegs schwierig kommen, weil doch nachher noch ein paar Ortschaften sind, wo du 100.000 Mal abbiegen musst. Und ja, man ist halt doch schon. Was Hans, ich glaube, knappe 3 Tage am Radl. Also man ist schon angeschlagen. Oder nicht mehr so schnell.
Und man ist irgendwie durch das wenig Schlafen einfach nervlich nicht mehr so stark. Man lässt sich schneller aus der Ruhe bringen oder man wird ein bisschen ängstlich oder man ist nicht mehr so sicher am Radl. Manchmal bildet man sich das nur ein, aber es ist einfach wirklich ein Stress, ein mentaler Stress, ganz ein schlimmer, ja. Das heißt, falls jemand fürs Race Run Austria plant, ich glaube, das ist ein Punkt, auf den man sich wirklich gut vorbereiten soll. So mental mit gut absprechen, einen Plan haben, da wird man sie wahrscheinlich aus den Augen verlieren. Da kann nur mal sein, dass der Radlfahrer sie vom Betreuerauto trennt, weil einer steckt im Stau und einer fährt voraus und oder umgekehrt. Und dass man selbstständig navigieren kann, dass man Handy mit hat, dass man sie Verpflegung mitnimmt und so weiter.
Genau, also wir haben uns die Routen, die Teilstrecken da, habe ich mir auf den Garmin aufgeladen und aufs Handy, dass ich halt, falls ich kein Auto von unserem Team da sehe, dass ich mich halt ein bisschen da durch den Kampf.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schade drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst, und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber meinen Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht. Das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach
kein Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viele verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral. Also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich habe auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur. Und da gibt's immer wieder gutes Feedback. Also den Leuten taugt's einfach. Und deswegen hat Kigo uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben. Weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop. Und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at. Das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende.
Du warst dann im Ziel, hast deine Zeit gekannt, aber noch nicht deine Position. Du hast noch, wie lange hast du gewartet, bis die Letzten dann im Ziel waren und du deine Position gewusst hast?
Ich war gefühlt, glaube ich, bin ich dreimal eingeschlafen, weil lang halt nicht schlafen können. ich weiß nur, dass ich ins Ziel gekommen bin. Ich bin zur Weg gefahren und das Erste, was war, das von der Nada wäre da gestanden. Ich mein, cool, gell. Dann ist der aber zu mir gekommen, dann war ich ein bisschen nervös. Aber ja, das hat dann eh alles sehr gut hingehauen. Es ist einfach ein bisschen so, du hängst so in der Luft. Du weißt, okay, du bist gut gefahren, du bist jetzt Erster, es kommen nur noch zwei Schnelle. Das heißt, es passt. Und da war es immer so, dass, ich glaube, der Philipp da gerade in Innsbruck oder wo war, und da war er noch hinter mir. Und dann haben sie gesagt, ja, ein kmh im Schnitt da nochmal auszuholen, das wird schwierig. Aber ja, muss er nachher nochmal ziemlich andruckt haben. Und er hat halt genau meine Durchgangszeiten gewusst. Ich glaube, das ist dann schon nochmal vom Kopf her ganz, ganz was anderes.
Und natürlich ist ein gewaltiger Unterschied, ob man tagsüber oder nachts dort fährt. Weil du bist das letzte Stück, da war es bei dir Tag oder Nacht?
Ich bin eigentlich... Ich glaube, ich war um Mitternacht war mir in Kitzbühel und um 8 oder was in der Früh waren wir im Ziel.
Du bist die letzten, sagen wir mal, 10 Stunden im Finstern gefahren und eine Nacht durchhalten ist voll schwer, auch wenn du irgendwie schon in Zielnähe bist. Und der Philipp ist das halt dann 12 Stunden versetzt am Tag gefahren. Das macht schon einmal gewaltig was aus.
Und ich habe gerade nachgeschaut, er hat es uns erzählt in der Folge 107 und er hat es ja dann auch gesagt, die Zwischenzeiten von dir haben ihn halt auch entsprechend motiviert und es ist halt ein bisschen einfacher, wenn man was hat, woran man sich irgendwie klammern kann und wo man attackieren kann.
Ich weiß noch, da durch die Nacht durch, also in Kitzbühel ist noch einmal Trainer vorbeigekommen, der Thomas, der war da auf einem Seminar und der ist dann da immer 4 Stunden mit dem Radl mitgefahren. Richtung St. Johann, glaube ich, ist das nachher gewesen. Und da ist es mir nachher echt gut gegangen, weil ich wusste, okay, jetzt geht's heim. Wir kommen nach Salzburg, also es ist nicht mehr so weit. Dann haben wir eigentlich gesagt, wir machen noch in Saalfelden eine Schlafpause. Da habe ich nachher gesagt, nein, da fahren wir durch. Wir machen das jetzt bis ins Ziel durch. Und dann auf für Derntner Sodl super gegangen, oben umgezogen, weil es ja doch eine recht kalte Abfahrt ist. Und dann haben sie ihm gesagt, ja, das Wohnmobil stellen wir unten zum in Werfen zum Kreisverkehr hin. Falls was ist, dann fahren wir da zur Weh. Und dann die Abfahrt runter, sie gesagt, nein, ich fahre jetzt durch, wir fahren durch Kuchel durch, ich fühle ins Ziel und will endlich einmal runter vom Rall. Und dann war die Abfahrt so kalt, ich habe dann irgendwie nur noch Blödsinn dahergeredet, dass ich irgendwie munter bleibe. Und dann haben wir da unten nur mehr, glaube ich, für 20 Minuten so ein Powernap gemacht in Werfen. Also das... Ja, aber ich bin total zufrieden da. Ich glaube, das erste Mal über 2000 Kilometer bei einem Rennen, der Dritter. Ich werde zum Philipp gesagt, das müsste jetzt bei der Ziele, bei der Siegerehrung nur eine Treppe höher aufgehen. Also da, das passt für mich.
Auch wenn Resultate und gute Ergebnisse und Rennen fahren natürlich eine super Sache sind, ich glaube, da sind wir uns eh alle einig, du sprichst schon immer wieder an, dass eben die Herausforderung des Obenteier wichtig ist für die. Was hat eigentlich so den größeren Reiz für die? Ist es der Wettkampf, das Matchen mit anderen, oder ist es einfach wirklich so, Österreich zu leben oder Deutschland zu durchqueren und so ein Obenteier oder eine wunderschöne Route zu erleben?
Ich brauche irgendwie beides. Also so 24-Stunden-Rennen, das ist einfach was, du bist eigentlich mehr körperlich gefordert wie bei so einem Langstreckenrennen, weil es einfach voll zur Sache geht, die Wattwerte sind ganz woanders da und es ist einfach so ein Kämpfen, müsste ich sagen. Also das taugt mir voll. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt dann mit der EF irgendwo auf Urlaub hinfahre, sagen wir, ja, da haben wir schon gewesen mit dem Rall, da haben wir mal geschlafen bei der Bushaltestation, bei diesen Länderumquerungen, der Durchquerungen, also das irgendwie gehört beides dazu. Und ich glaube, man muss beides mal gemacht haben. Weil das da mitten in der Nacht irgendwo in Deutschland, in dem Mittelgebirge, wo sich Fuchs und Hengut Nacht sagt, also das man muss zumindest einmal im Leben gemacht haben.
Du hast gesagt, du hast begonnen, unsupported quasi und bist jetzt sehr erfolgreich, sehr viel supported gefahren. Wir haben jetzt im letzten Jahr unsere Liebe zum Unsupported entdeckt. Reizt dich sowas auch? Hast du sowas am Schirm oder sagst du das mit dem, ich bin ja noch recht jung, da möchte ich das noch weiter ausreizen, besser werden und noch mehr erreichen?
Also am Plan war es eigentlich gewesen, nächstes Jahr das Free Peaks zu fahren, also mal unsupported. Vor allem, ich verlose mir aber in der Vorbereitung alles aufs Team. Das heißt, ich gehe arbeiten, ich mache mein Training und schaue, dass ich guten Schlaf habe. Und den Rest, den schiebe ich so vor mir hin und das habe ich das Glück, dass mir das Team eigentlich alles abnimmt. Und dann haben sie gesagt, dass es vielleicht mal nicht schlecht war, dass man auch ein bisschen entspannter zum Rennen hingeht von der Einstellung her, dass so ein Unsupported nicht schlecht war, weil da wird sicher irgendwas nicht so laufen, wie man es geplant hat. Geplant war es gewesen, dass wir das Rennen fahren, aber jetzt haben wir erfahren, dass wir eben Eltern werden, also Ultracycling-Nachwuchskind. Und ja, jetzt werden wir da den Rennplan ein bisschen umstrukturieren und das heißt mehr wieder auf die 24-Stunden-Rennen abzielen nächstes Jahr. Back to the roots.
Das sind sehr schöne Nachrichten.
Wir gratulieren natürlich, wir sind total überrascht von den News. Wir hören das jetzt zum ersten Mal.
Aber nachdem das ein sehr persönliches Thema ist, haben wir gesagt, wenn du es erzählen magst, dann freuen wir uns drüber. Und das klingt jetzt schon so nach Ende von der Aufnahme, ich möchte jetzt schon noch ein bisschen weiterreden, weil jetzt wird sich für dich natürlich einiges ändern. Wahrscheinlich wird das Training sich ein bisschen anpassen müssen oder du hast sicher andere Prioritäten. Wie ist das Training generell bei dir jetzt so zum Beispiel im Winter? Salzburg ist nicht unbedingt bekannt für perfekte Radlbedingungen im Winter. Hermann Mayer, Marcel Hirscher sind Salzburger. Ich glaube, da sind Berge und Schnee irgendwie sehr verbreitet. Trainierst du viel drinnen? Trainierst du viel auf den Bergen alternativ?
Eher mehr alternativ, also Ausgleichssportarten. Also ich tue ein, zweimal in der Woche laufen gehen. Einfach mal ein bisschen einen andere Muskulatur hernehmen. Das braucht aber ein bisschen, bis man da wieder reinkommt ins Laufen nach der Sommersaison. Aber wenn es dann einmal funktioniert, dann macht es auch wieder Spaß.
Oder jemals reinkommen.
Ja. Und halt mit den Tourenski bin ich viel unterwegs, weil da kannst du auch Kraft machen, du kannst auch schnelle Intervalle gehen. Und ja, letztes Jahr bin ich beim Mountain Attack das erste Mal mitgegangen. Also ich glaube 4 Stunden bin ich gegangen. Ich glaube, einen Puls habe ich gehabt von 170 Durchschnitt. Also das war mal ganz was anderes, aber es macht Spaß. Und ja, das Training wird auch ein bisschen lockerer nachher. Klar, am Home-Trainer trotzdem viel. Und ja, wenn es geht, halt einmal dann raus. Gravelbike. Also quer durch alles ein bisschen.
Geht sich das bei dir aus, dass du von zu Hause weg mit Skitouren, also mit Tourenski unterwegs bist?
Direkt von daheim aus nicht, aber ich fahre nicht 5 Minuten, dann bin ich in der Obdau und da kannst du nachher schon mit den Tourenski gehen. Ja. Oder mal 20 Minuten, also das passt eigentlich.
Das finde ich ja ein super Umstand oder eigentlich ein Thema, das halt das für manche Leute ein bisschen schwieriger macht, weil wie ich früher zum Beispiel in der Obersteimer gewohnt habe, da habe ich von daheim weggehen können, habe mir die Ski irgendwie mitgenommen und habe es noch 5 Minuten angeschnallt und bin dann Skitour gegangen, ohne dass ich ein Radl oder ein Auto brauche. Und wo ich jetzt in Graz wohne, müssen die halt, um alternativ Wintersport zu machen, Langlaufen oder Skitouren, mit dem Auto wohin fahren. Und das interessiert mich nicht, erstens aus Umweltgründen und zweitens aus Zeitgründen.
Ja, weil dann verbringst du die gleiche Zeit, was du trainierst im Auto, das... Nein.
Ja, aber...
Aber ich mache das Touren eigentlich auch nur bei uns in der Gegend. Also ich fahre jetzt auch nicht eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwo hin, nur dass ich da jetzt ein weißes Bandel auflaufe. Also das, ich bin eher mehr, also jetzt bei so kleinen Trottberg oder was, da kannst du rodeln, da kannst du mit den Turnschuhe raufgehen. Also jetzt voll ins Gelände, das tue ich nicht. Da habe ich auch zu wenig Erfahrung. Aber es ist einfach cool, weil du kannst Gas geben, du kannst gemütlich gehen. Also du kannst eigentlich vom Training her hübsch das machen, was du am Radl auch machst.
Nicht umsonst schwören viele Trainer drauf, auf die Kombination.
Ja. Also ich habe seit zweieinhalb Jahren habe ich jetzt einen Trainer. Der hat mich damals, ich glaube, da war ich 7 Jahre im Fußball schon trainiert. Der hat damals schon gewusst, sprinten kann er nicht, aber halt umso länger das Rennen. Also das Spiel gegangen ist, umso besser ist er in Form gekommen. Und der hat auch gesagt, man fährt eh genug im Sommer mit dem Rall, also ein bisschen einen Ausgleich machen. Vor allem im Turnge hast du doch Oberkörper auch ein bisschen. Das brauchst du auch beim Ultracycling. Das ist, glaube ich, das unterschätzt man. Und weil umso stärker deine Muskulatur im Oberkörper ist, umso länger quasi geht dein Gewicht nicht auf die Nerven und auf das ganze Skelett.
Ja, ich bin auch ein großer Fan von Ausgleichstraining. Die Gefahr besteht halt immer nur dabei, dass man dann nur mehr Ausgleichstraining macht. Und man muss schon noch die Arbeit am Rad auch leisten.
Nein, es sind schon noch genug Stunden am Radl auch, aber das ist halt so, das ist schon Alltagsjäger. Und da ein bisschen aussehen in die Natur ist schon um einiges angenehmer wie am Heimtrainer. Auch als Weltmeister, aber.
Ja, ich glaube, es ist auch langfristig für die Gesundheit, für die Skelettmuskulatur ganz wichtig, weil ich meine, das eine ist jetzt, okay, man ist in einem Alter, wo man sich über gute Ergebnisse gefreut, wenn man Radrennen fährt, und das ist in ein paar Jahren lang im Leben irgendwie das Wichtigste, aber irgendwann freut man sich einfach, wenn man eine aufrechte Haltung hat, eine gesunde Wirbelsäule, und das geht halt irgendwann verloren, wenn man gar nichts dafür tut.
Sagen wir, wie wir da Lungen haben.
Ja, dem Moment fällt mir auf, dass ich ganz schlecht sitze gerade. Vielleicht habe ich deswegen, ist mir das eingefallen, dass ich das jetzt sagen muss.
Es wird mir alle einen Kopf größer da, oder?
Ja, aber es ist schon oft ein diskutiertes Thema. Man wird nicht schneller Radl fahren, wenn man einen starken Rücken hat. Aber man kann es halt vielleicht schmerzfreier, länger, besser am Radl sitzen. Oder es ändert sich aktiv einfach gar nichts, aber mal 10 Jahre später wahrscheinlich spürt man dann einen Unterschied. Aber wir wissen ja, viele Menschen kennen sich nicht für was motivieren, wo man erst in 10 Jahren einen Unterschied sieht, sondern die wollen sofort Ergebnisse, und dann trainiert man halt auf 20 Minuten mehr am Radl und verzichtet aufs Oberkörpertraining. Ich kann das eigene Erfahrung sagen. Bei allem, was du jetzt schon erlebt hast, bei Rennen oder bei deinen Touren, was waren so die wichtigsten Sachen, die dir irgendwie hängen geblieben sind, oder die Sachen, die du gelernt hast, oder die man vielleicht andere Leute weitergeben kann, die sich auch für den Sport interessieren?
Also zuerst einmal, es wird sicher irgendwas nicht so kommen, wie man es ausgemacht hat. Also es wird die erste Nacht nicht so klasse sein, die zweite wird wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber das Wichtigste ist einfach, dass man Umfeld hat im Alltag, Trainingskollegen, Spätzeln, vor allem Familie, die was da einfach voll mithelfen. Weil alles allein stemmen, das wird im Alltag nicht möglich sein. Und es wird ein Tag geben, wo man heimkommt von der Arbeit und jetzt halt lieber auf die Couch sich haut und sagt, nein, heute tue ich nichts trainieren. Wo man halt dann Leute braucht, so wie ich die Eva zum Beispiel, die was dann sagt, nein, du hast jetzt aufs Radl, dann geht's dann nachher besser, wenn du nachher nichts tust und dann legst du ins Bett, dann bist du eh wieder zuwider, weil ich sag, scheiße, jetzt habe schon wieder einen Tag nichts da. Also das Team, glaube ich, oder das Umfeld, das ist ganz wichtig. Und ja, und ich glaube, es ist nicht so, dass man jetzt hergehen muss und man muss das beste Radl kaufen, das teuerste Radl und den schnellsten Anzug oder was. Es ist einfach um das, es geht ums Fahren. Das, glaube ich, ist das Wichtigste. Wenn man dann mit einem etwas älteren Radl, wenn man überholt mit einem neuen Radl, dann motiviert das noch mehr.
sehr schöne Botschaft, ja. Es geht ums Fahren und nicht ums gut ausschauen oder ums schöne Radl.
Obwohl, muss ich noch sagen, also wenn man eine Zeit von Maschinen sich zulegt, dann braucht man unbedingt eine Scheibe. Also das habe ich mit Philipp schon mal diskutiert, man braucht eine Scheibe.
Ja, das ist klar. Und es geht schon auch ums gut ausschauen. Es hat ja schon Leute gegeben, angeblich, die mit 28 Jahren schon Ram-Sieger waren. Du hast gesagt, nächstes Jahr einmal Hauptsache 24 Stunden Rennen aufgrund der familiären Situation. Aber längerfristig, steht das am Plan oder ist das ein entferntes Ziel oder hast du da ein Auge drauf geworfen, das Ram oder allgemein, wie sind die Pläne?
Also ich sage mal so, es schwebt im Kopf. Ich glaube, jeder Skifahrer, der was einmal Rennen fährt, der will die Streife runterfahren. Wir haben jetzt erst einmal geredet, es ist jetzt wahrscheinlich nicht das, wo die schönsten Fotos gemacht werden, wo am meisten Leute zuschauen, aber ich glaube, das irgendwann, wenn wir das Finanzielle irgendwie auf die Füße stellen, dann ist das sicher sowas, wo wir umfahren möchten, ja.
Die Quali hättest?
Die Quali läuft jetzt wieder 2 Jahre, ja.
Wie oft hast du die Quali schon per E-Mail zugeschickt kriegt? Ich krieg's nach wie vor irgendwie ein paar Mal im Jahr kommt eine E-Mail, wo steht, herzliche Gratulation, du bist zum Ram qualifiziert. Wobei, wenn man einmal Ram gefinisht hat, ist man sowieso ein Leben lang qualifiziert.
Aber könnten Sie die eigentlich aus dem Verteiler nehmen?
Aber ich finde es lustig, weil ich es bei ganz vielen Radl-Kollegen immer wieder sehe, wenn sie es irgendwie auf Facebook posten oder auf Instagram, dass sie schon wieder die Quali-Urkunde gekriegt haben. Du müsstest auch schon einen gescheiten Ordner voll haben, oder?
Also einmal habe ich es mir ausgedrückt, das war die erste, die war nach dem Glocknerman, nach dem Ultra damals. Da habe ich eine gekriegt. Die habe ich ausgedruckt, die liegt irgendwo. Und sonst, ja, kommen halt die E-Mails. Ja, also ich weiß, ich darf jetzt nach dem Rad wieder 2 Jahre lang fahren. Ja, wie gesagt, wenn sie das alles ergibt, das finanziell, glaube ich, ist sie auch nicht so ohne. Und aber ich habe mich bis jetzt eigentlich nur zu wenig damit beschäftigt. So, wie läuft das ab mit Transport rüber nach Amerika und ja, aber vielleicht können wir nachher auf einen kurzen Kaffee noch schatzen.
Sicher. Mir ist jetzt nur noch spontan die eine Geschichte eingefallen, so eine lustige Anekdote von der Alexandra Meixner, die das Ram nicht kennt hat. Und die ist halt Radlrennen gefahren und dann ist sie das erste Mal das Rad gefahren, weil sie das vor der Haustür vorbei bei ihr daheim die Strecken geht und dann hat sie gesehen, aha, da sind Radlfahrer und Autos unterwegs mit Blinklicht, was ist los? Dann ist sie ein Jahr später selber mitgefahren und dann hat sie plötzlich das E-Mail gekriegt mit der Quali-Urkunde fürs Ram und dann hat sie sich gedacht, aha, Ram, was ist das? Klingt spannend.
Also das erste Mal mit Ram konfrontiert bin ich worden, da hat der Gary Bauer, der ist ja das Mal gefahren und der ist ja aus Hallen, also quasi die Nachbargemeinde und da haben wir den Vortrag für ihn angeschaut und ich mir, komplett irre, was die machen. Ja, und jetzt überlege ich selber. Ich glaube, das gehört irgendwie dazu.
Dann können wir uns gern noch zusammensetzen und ein bisschen plaudern.
Klingt gut.
Schalten wir derweil einen Rekorder aus, oder?
Ja.
Oder
soll man jetzt kommen die streng geheimen Infos.
Ich bin Notizblock schon rausgegeben.
Ja, ich werde meine Ohren auch spitzen, weil ich habe auch so eine E-Mail in meinem Postfach von meinem grandiosen Ranheuer. Und ja, danke vielmals fürs Kommen. Wir wünschen dir und der Eva und dem Baby alles, alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg am Rad. Und ja, danke vielmals fürs Vorbeischauen.
Und dass du eine gute Balance findest zwischen dem Sport und der Familie.
Vielleicht macht es mir nur schneller. Na, danke für die Einladung und echt cool bei euch da gewesen sein.
Werbung.
Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst jetzt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.